Im Altertum gab es einen berühmten König, dessen Name auch in unserer modernen Welt noch in aller Munde ist. Reich wie Krösus. Und dieser Krösus hatte eines Tages die Idee, sein Reich auszudehnen, zu expandieren. Und dann wollte er Krieg führen gegen die Perser, die damals schon vereinigt waren unter Kores oder Cyrus. Krösus wollte aber auf Nummer sicher gehen. Und deshalb sandte er Boten an alle heiligen Orte und wollte erfragen, ob sein Unternehmen auch mit Erfolg beschieden werde. Seine Boten waren ausgestattet mit reichlichen Geschenken und kamen auch nach Delphi. Und da gab es ja das berühmte Orakel von Delphi. Und dort, die Priesterinnen, die standen in dem Ruf, sie sind in der Lage, die Zukunft exakt vorauszusagen. Die Nachricht, die er da bekam, lautete: überquert König Krösus den Fluss Halys, ein Fluss in Kleinasien, wird er ein großes Reich zerstören. Als es Krösus gemeldet wurde, war er siegessicher, zog mit seiner Armee gegen die Perser und wurde vernichtend geschlagen. Als er da kam, seiner Hinrichtung, dann schrie er auf dem Scheiterhaufen in Erinnerung an einen weisen Mann: O Solon, Solon, Solon. Das war nämlich ein Weiser, der ihm beigebracht hatte, Glück ist nicht abhängig von Reichtum. Kores, der das hörte, war darüber erstaunt und wollte den Hintergrund wissen. Und als er die Geschichte erfuhr mit dem Orakel von Delphi, hat er aus Barmherzigkeit dem Krösus das Leben geschenkt. Und dieser Krösus hatte dann die Gelegenheit, wieder Boten nach Delphi zu schicken. Warum habt ihr mir nicht die Wahrheit über meine Unternehmungen gesagt? Ich habe euch doch so viele Geschenke bringen lassen. Und haben diese Priesterinnen geantwortet: Wir haben die Wahrheit gesagt. Wir haben gesagt, wenn du den Fluss Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Wir haben nur nicht gesagt, welches. Das ist ein historisches, klassisches Beispiel für Zweideutigkeit. Und das hat man auch im Altertum immer als Lektion aus dieser Begebenheit hingenommen. Ich führe das an, weil ich zeigen möchte, im Gegensatz zu dem gibt es eine Fülle von präzisen Prophezeiungen in der Bibel. Hunderte, Tausende. Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, da waren zwei Freunde von mir in New York eingeladen zu einer Diskussion mit Freidenkern. Und da musste einer meiner Freunde beweisen, oder er versuchte zu beweisen, die Heilige Schrift, die Bibel, ist das inspirierte Wort Gottes. Und da wollten die Argumente kennenlernen, und dann haben diese beiden Freunde von mir Prophezeiungen aus dem Buch Daniel angeführt, wo der Aufmarsch der Weltmächte geschildert wird. Und da sagte einer der Freidenker: Ah ja, im Grunde genommen auch die Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf, das ist ja auch eine Prophezeiung. Der böse Wolf, das war der Adolf Hitler, und für das andere finden wir auch noch was. Und dann sagte einer meiner Freunde: So, jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, wie präzise die Bibel ist. Und dann begann er mit den zwei Parallelprophezeiungen, Daniel Kapitel 2, Daniel Kapitel 7 und 8. Das eine, das Standbild über die Weltmächte, beginnend mit Babylon, dann Medo-Persien, Griechenland und das römische Weltreich. Und dann in der Parallelprophezeiung, nicht mit einem Standbild, wurde dann aufgezeigt, dass jede Weltmacht wie ein Tier dargestellt wird im Sprachschatz der Bibel. Auf die Einzelheiten kommen wir gleich zu sprechen, aber das nur vorab, weil ich andeuten will, wenn ich von Prophezeiungen der Bibel spreche, dann denke ich an präzise Aussagen, die unzweideutig sind. Vorab aber vielleicht noch mal ein kleiner Überblick. Das Wort Prophet, Prophezeiung, hat im Allgemeinen eine Fehlauslegung, weil jeder so automatisch dran denkt, Prophezeien heißt ja, man beschäftigt sich mit der Zukunft. Man will was über die zukünftigen Dinge wissen. Das ist aber im Sprachschatz der Bibel anders. Da hat das Wort Prophezeien verschiedene Bedeutungen. Es gibt zum Beispiel in Hesekiel 37 die Stelle, wo es heißt, prophezeie gegen den Wind. Ja, wie kann man den Wind mit einer Prophezeiung bedienen? Der Wind ist ja keine Person. Das heißt also, Anweisungen an die Naturgewalten, die da ausgesprochen werden. Aber es wird das Wort prophezeien gebraucht. Und deshalb ist es gut, dass man weiß, wenn im Sprachschatz der Bibel auch von Propheten gesprochen wird, waren das nicht Leute, Männer, die Stunde um Stunde inspiriert waren von Gott und Voraussagen über die Zukunft gemacht haben, sondern es waren Männer, die einfach Gottes Willen verkündeten, ja, sittliche Maßstäbe den Menschen unterbreiteten oder sonst für Belehrung zur Verfügung standen. Es ist also ganz wichtig, dass man das im Sinn behält. Und es gibt auch drei verschiedene Begriffe in der hebräischen Sprache, wo das genau differenziert wird. Also normalerweise ist im Alten Testament in der hebräischen Sprache der Prophet ein Nabi. Sein Wort, das hunderte von Malen im Alten Testament, also von 1. Mose bis Maleachi, erscheint. Dann gibt es aber auch das Wort Seher, und das heißt im Hebräischen Ro'e, also ein völlig anderes Wort. Und dann gibt es nochmal das Wort Schauer, Visionär. Und da ist im Hebräischen wieder ein anderes Wort, das heißt Ho-Tse. Ho-Tse. Und das muss man bei Texten der Bibel erkennen und diese feinen Nuancen auch ein bisschen unterscheiden lernen. Wir greifen mal ein einziges Beispiel heraus, wo wir das ersehen aus der Heiligen Schrift. Gehen wir mal in das Buch 1. Chronika. Erster Chroniker, Kapitel 29. Und zwar den Vers 29. Ich habe hier in Händen die Elberfelder Bibel und da lautet der Text: Und die Geschichte des Königs David, die erste und die letzte, siehe, sie ist geschrieben in der Geschichte Samuels, des Sehers, und in der Geschichte Nathans, des Propheten, und in der Geschichte Gads, des Schauers, der Visionär. Also drei verschiedene Personen mit drei verschiedenen Aufgaben. Aber in etwa decken sie ab denselben Bereich. Und das ist jetzt interessant, wenn man so die gesamte Bibel liest. Frage, wer war der erste Prophet? Das lernt man nicht in Genesis. Das steht in dem kleinen Judasbrief. So kurz vor der Offenbarung, in Judas 9, da wird geschrieben, Henoch der in der Zeit vor der Sintflut gelebt hat, war Gottes Prophet. Das ist also gemäß der Darstellung der Bibel eigentlich der erste Prophet. Das Wort selbst, Prophet, wird aber das erste Mal genannt in Verbindung mit Abraham. Und gerade bei Abraham ist ja auffallend, der sprach sehr viel über die Verheißungen Gottes, die er erhalten hatte, aber von ihm lernt man nicht, dass er selbst Voraussagen getroffen hat in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Also das muss man unbedingt berücksichtigen, wenn man etwas liest über Propheten und Prophezeiungen. Dann fällt natürlich auf, dass in der Bibel, was meistens untergeht, vielfach Frauen als Prophetinnen genannt werden. Wer kommt uns da in den Sinn? Man liest zum Beispiel, die Schwester von Moses, die Miriam, war eine Prophetin. Dann in der Zeit, als die Israeliten ins verheißene Land kamen, wer regierte da zuerst? Da gab es ja lange, lange Zeit kein Königtum. Es war die Zeit der Richter. Und da wird nirgends gesagt, dass ein einziger dieser männlichen Richter ein Prophet war. Aber es heißt ausdrücklich, eine Frau namens Deborah, dass sie als Prophetin im Dienste Gottes stand. Schauen wir uns mal an, Richter Kapitel 4, Vers 4. Richter 4, Vers 4 heißt es, und Deborah, eine Prophetin, das Weib Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit. Das heißt, diese Prophetin übte sogar das Amt eines Richters aus. Und sie war ja auch diejenige, die diesen Barak ermunterte, ja, gegen Sisera zu Felde ziehen. Also es war quasi der führende Kopf damals im alten Israel. Es gibt noch andere Prophetinnen, die genannt werden in der Bibel, zum Beispiel die Frau des Propheten Jesaja. Heißt es ausdrücklich in Jesaja Kapitel 7, 13, 14, ja, die Prophetin Jesajas, ja, die Frau wird als Prophetin herausgestellt. Was nicht heißt, wie jemand vielleicht heute den Doktortitel hat, dass man dann höflichkeitshalber die Frau mit Frau Doktor anspricht. So war das nicht in Israel. Sie war wirklich Prophetin und nicht nur, weil sie Ehefrau eines Propheten war. Vielleicht erinnern wir uns auch in Verbindung mit der Geburt Jesu. Da war eine alte Frau, die regelmäßig in den Tempel ging und die den Messias erwartete. Da heißt es die Prophetin Anna, eine alte Frau, die fast ihr ganzes Leben lang als Witwe gelebt hat. Aber ausdrücklich, sie war eine Prophetin. So, wenn wir so den Gesamtüberblick über die Bibel nehmen, in Verbindung mit Prophetenamt, dann fällt eines noch auf. Moses, die herausragende prophetische Figur, die auch benutzt wurde als Vorbild für einen größeren Propheten, der dann mal kommen sollte. Aber unabhängig davon sagt man die Reihe der großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, die großen Propheten. Und dann parallel dazu gab es eine Linie der Propheten ab Samuel. Und ab Samuel sind viele, viele Propheten in Israel im Dienste Gottes gestanden, mit dem Südreich Juda, mit dem Nordreich Israel, ja, Wir denken an Elia, an Elisa, an Amos, Hosea und wie sie alle heißen. Also eine Fülle, sodass in den Berichten der Apostelgeschichte gezeigt wird, von Samuel an. Ja? So. Und diese Linie ging bis in die Zeit von Nehemia, Esra, Maleachi. Und das ist dann schon die Zeit 5. Jahrhundert vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Und mit diesem Stichdatum kann man sagen, also nach dem babylonischen Exil, als die Dienstzeit vorbei war von Zacharia, Maleachi und so, war auf einmal eine gewaltige Lücke. Und da gab es keinen einzigen Propheten mehr in Israel. Kann man sich das vorstellen? Eine Lücke von rund 450 Jahren, bis Johannes der Täufer erschien. Und diese Lücke, das haben die Juden sogar zugegeben. Deshalb steht in ihren historischen Büchern, die zwar nicht zur Bibel gehören, also diese Apokryphen, wie zum Beispiel Esther Makkabäer, da steht ausdrücklich einiges über diese Zeit. Und das hätte ich gerne mal direkt zitiert aus dem Makkabäerbuch. Ich habe mir da die Menge-Übersetzung aufgeschrieben. Also 1. Makkabäer, Kapitel 9, Vers 27. Wer eine Bibelausgabe hat, wo die Apokryphen dabei sind, kann das also mitverfolgen. Da steht, so herrschte denn in Israel eine große Trübsal, wie solche nie dagewesen war, seit der Zeit, in der kein Prophet mehr unter ihnen aufgetreten war. Also das haben die Juden zugegeben. Kein Prophet mehr. Ja? Seit der Zeit von Nehemia. Damals, als der König Artaxerxes geherrscht hat. Artaxerxes Longimanus. So, und es wird auch zugegeben im jüdischen Talmud und später auch der jüdische Historiker Josephus Flavius in einem seiner Bücher Jüdische Altertümer schreibt er das ausdrücklich, dass die Zeit der Propheten da zu Ende war. Und deshalb kann man sich vorstellen, war das eine Sensation, als jetzt auf einmal dieser Johannes der Täufer am Jordan erschien und da als Prophet Gottes die Ankunft des Messias signalisierte. Ja? Das war eine gewaltige Überraschung. So kann man also sagen, es gibt die großen Propheten gemäß der Bibel, es gibt die Prophetenlinie seit Samuel und dann gab es noch eine besondere Klasse, die nannte man die Söhne der Propheten. Das war die Schule der Propheten. Ja? Dieses Wort Ben Nabib, das kann auch übersetzt werden mit Gilde oder Zunft. So sagen das hebräische Gelehrte. Die sagen, das war mit anderen Worten eine Schule. Da wurden Männer ausgebildet zum Prophetenamt. Die gab es besonders in der Zeit von Samuel und in der Zeit von Elisa. Ja, und die waren stationiert in der Stadt Rama, auch in der Stadt Jericho gab es die. Ja, das war also eine Sondersache. Ja. Aber damit man weiß, das war eine Sondersache, sagt zum Beispiel der Prophet Amos einmal, ich, Amos, ja, bin kein Prophet von den Söhnen der Propheten. Er war ein Einzelner, also ein Einzelgänger, ein Einzelbeauftragter, ähnlich wie ein Jona oder Habakuk und so weiter. Ja. Das muss man also unterscheiden, die verschiedenen Gruppierungen. Und dann als letztes können wir hinzufügen, dann kommen die sogenannten christlichen Propheten. Und es ist wichtig, dass man weiß, also nach dem Johannes dem Täufer und nach dem Wirken Jesu ab Pfingsten 33, viele der Urchristen wurden als Propheten eingesetzt, hatten die prophetische Gabe. Und da kann man zum Beispiel lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, können wir mal als Beispiel nehmen. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung oder Gemeinde, Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen war, und Saulus. Saulus ist Paulus. Also es gab da Propheten. Einer, der auch berühmt wurde, gemäß den Berichten in der Apostelgeschichte, war der Agabus, der Prophet Agabus. Es war ein wichtiger Prophet, er hatte damals die Hungersnöte im Römischen Reich auch vorausgesagt, die Schwierigkeiten auch für das kleine Land Palästina und auch seine Ankündigungen in Bezug auf Paulus, was ihm passieren wird in Jerusalem im Hinblick auf seine Reise nach dort. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir so einigermaßen das Bild über Propheten zu verschiedenen Zeiten. Jetzt sollten wir mal uns darauf konzentrieren, welche Arten von Prophezeiungen gibt es denn? Da können wir uns eigentlich merken, vereinfacht ausgedrückt, gibt es zwei Arten von Prophezeiungen. Die eine Art ist eine Prophezeiung, die nennt man eine Prophezeiung mit einer sogenannten subjektiven Erfüllung. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, da steht die Prophezeiung, die Voraussage in der Bibel, und in der Bibel wird auch die Erfüllung berichtet. Also dasselbe Subjekt, die Autorität Bibel, berichtet über Aussage und Erfüllung. Und da gibt es manchmal so kurzfristige Prophezeiungen dieser Art. Denken wir mal, als der Prophet Nathan den David zurechtgewiesen hat. Dieser Prophet hat dem David so manches gesagt über sein persönliches Geschick. Der hat ihm auch prophezeit, was für Probleme er in seinem Haus, in seiner Familie haben würde. Und dann wird berichtet im Buch Samuel, im Buch Könige, im Buch Chronika, dass das genauso gekommen ist. Ja? Die Rebellion seines Sohnes Absalom, ja? Dann später auch die Revolte von Adonia. Alles hat sich erfüllt. Also ausgesagt in der Bibel, Erfüllung auch berichtet. Dann gibt es aber Prophezeiungen in der Bibel, da steht nichts über die Erfüllung im biblischen Bericht. Da müssen wir uns aushelfen, indem wir in die Geschichte blicken. Das heißt, indem wir historisch uns das mal anschauen. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Aufstieg und Niedergang von Weltmächten, die in einer gewissen Reihenfolge in der Bibel vorausgesagt wurden. Jetzt schauen wir uns aber erstmal eine Prophezeiung an, wo eine interessante Mischung erfolgt. Nehmen wir mal eine aus dem Buch Jeremia. So, da haben wir in Kapitel 31 Voraussagen über Israel, und zwar nicht nur über das Südreich Juda, sondern auch über das Nordreich Israel, obwohl das zur damaligen Zeit bereits von den Assyrern zerstört war. Da war es nämlich dann so, als Nebukadnezar, der babylonische König, kam, um das Südreich Juda anzugreifen und zu zerstören, Da hat er das ja in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Er ist ja eigentlich dreimal nach Jerusalem gezogen. Und als er begann, viele Juden in die Gefangenschaft zu führen, da hat er einen Sammelpunkt eingerichtet. Und es war der Ort Rama, die Gegend von Rama. Da wurden die Juden konzentriert, Sammelstelle, und dann deportiert nach Babylon. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was da steht in der Prophezeiung. Jeremia 31, Abvers 15. Ich lese aus der Elberfelder Bibel. So spricht Jehova, eine Stimme wird in Rama gehört. Wehklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr sind. So spricht Jehova. Halte deine Stimme zurück und dein Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Arbeit, spricht Jehova, und sie werden aus dem Lande des Feindes zurückkehren. Und Hoffnung ist für sie da, spricht Jehova, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Da steht also in dieser Prophezeiung, diese Deportierten kommen mal wieder zurück. Und da wird Rahel getröstet, quasi die Stammmutter der jüdischen Nation. Wir wissen ja, dass Rahel und Lea, ja, die haben ja die Kinder für Jakob geboren. Gut, das hat sich historisch auch erfüllt. Und das wird ja berichtet auch im Buche Esra, im Buche Nehemia, steht alles auch in der Bibel. Was aber noch interessant ist, da gibt es einen Bibelschreiber, der hat diese Stelle zitiert und hat die gar nicht auf die Deportation, diese Wegführung nach Babylon interpretiert. Das war der Evangelist Matthäus. Und jetzt gucken wir uns mal das an, in welchem Zusammenhang er das gebracht hat. Wir können mal aufschlagen, Matthäus. Kapitel 2, da wird da geschildert, wie diese Magier aus dem Morgenland, wie die nach Jerusalem kamen und nach dem Messias geforscht haben. Da haben sie also Auskunft bekommen, Bethlehem, Geburtsort. Sind sie dahin gezogen und der schlaue, raffinierte Herodes der Große, der König von Israel, der hat dann angeordnet, da muss was passieren. Dieser angebliche neugeborene Messias muss aus der Welt geschafft werden. Und da wurde also dieser Kindermord angeordnet in dieser Kleinstadt Bethlehem. Und da schreibt jetzt Matthäus dazu, ab Vers 16, Matthäus Kapitel 2, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in allen seinen Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforscht hatte. Und jetzt heißt es, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremias geredet ist, welcher spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und Wehklagen, Rahel weint um ihre Kinder, weil sie nicht mehr sind. Der Matthäus wendet also diese Prophezeiung so an, um zu zeigen, die hat eigentlich eine zweite Erfüllung. Einmal in der babylonischen Zeit, erfüllt mit dem Volk Israel, Deportation und Wiederrückführung. Und hier Rahel, jüdische Mütter, die weinen um ihre Kinder, die nicht mehr sind, weil der Herodes sie hat umbringen lassen. So, was hat der Matthäus aber nicht gemacht? Er hat den zweiten Teil der Jeremia-Prophezeiung hat er nicht zitiert, weil das ja damals nicht aktuell war. Die Kinder, die ermordet wurden in Bethlehem, kamen die aus dem Lande des Feindes zurück? Was war denn das Land des Feindes? Es war damals natürlich nicht Babylon. Die wurden ja getötet in Bethlehem. Es war das Grab, das Totenreich, wohin die Kinder gekommen waren. Und der Prophet hatte gesagt, und wenn diese Prophezeiung laut Matthäus auch gilt für messianische Zeit, dann heißt es, diese Kinder, die hingemordet wurden, die kommen aus dem Lande des Feindes, aus dem Totenreich wieder zurück. Das heißt, diese Prophezeiung von Jeremia beinhaltet die Auferstehungshoffnung. Und so haben viele Interpreten aus diesem Beispiel gelernt, es gibt auch eine Auferstehung für Kinder, nicht nur für Erwachsene. Gemäß diesem Vorgehen kommen Kinder wieder zum Leben zurück. Die Auferstehung ist ein Programm, das viel mehr umfasst, als wir erahnen und uns erträumen können. Ja? Ja. So, hier möchte ich aber mal kurz Stopp machen. Vielleicht hat sich da schon etwas an Fragen ergeben, bevor ich mit einigen weiteren Gedanken da komme. Okay. Gut. So, dann könnten wir natürlich andere Beispiele bringen, aber aus Zeitgründen müssen wir das leider überspringen. So, ich hatte vorhin angedeutet, dass ab der Zeit von Maleachi da lange Zeit Pause war und keine Propheten in Erscheinung treten. Da ist auch wichtig, dass wir im Sinne behalten, wie war das eigentlich mit der Zusammenstellung der Bibel? Nehmen wir mal diesen Bereich jetzt Altes Testament, die Zeit der Propheten, also bis Johannes dem Täufer. Da muss man wissen, das Alte Testament wurde zusammengestellt, also zu einem Kanon zusammengestellt, nicht von der katholischen Kirche, die bombastisch auch das für sich beansprucht, sondern das hat damals nach der Zeit von Esra die sogenannte große Synagoge bewerkstelligt. Und unter der großen Synagoge hat man im Judentum die Lehrbehörde verstanden, die quasi überregional das Judentum im religiösen Denken regiert und beherrscht hat. Und diese große Synagoge, die hat sehr wahrscheinlich existiert bis zum Jahr etwa 300 vor unserer Zeit. Und dann nannte sich diese Behörde der Sanhedrin. Und das erscheint ja manchmal auch im Neuen Testament, wenn davon gesprochen wird, Christus vor dem großen Sanhedrin oder die Apostel, wenn sie da verhört wurden. Das war die Aufsichtsbehörde, die nicht nur die religiösen Dinge in der Hand hatte, sondern auch juristische Maßnahmen ergreifen durfte. Das ist also auch wichtig, dass wir das also im Sinn behalten. So, jetzt gehen wir mal über zu dem Punkt, die objektiven Prophezeiungen. Denken wir noch einmal daran, da brauchen wir als Hilfsmaßnahme die Historiker, das heißt also die Weltgeschichte. Ja? So, und um das ein bisschen zu vereinfachen, greifen wir mal ein Beispiel heraus. Es gab viele Weltmächte, die in der Bibel erwähnt werden, auch in der Weltgeschichte. Darunter waren aber nicht nur Weltmächte mit Spitzenrang, sondern auch Großmächte, mitunter nur Stadtstaaten. Sagen wir mal, wie in der heutigen Zeit, würden wir sagen, Singapur ist ein Stadtstaat. Im Grunde genommen bestehend eigentlich nur aus einer einzigen Großstadt. Und das gab es auch schon in biblischen Zeiten. Da gab es zum Beispiel in einem Nachbarland, es war ein kleiner Streifen, im nordwestlichen Gefilde von Israel, das war Phönizien. Und da gab es zwei Städte, die wichtig waren, Sidon und Tyrus. Und diese Stadtstaaten haben eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, sodass Prophezeiungen der Bibel exakte Einzelheiten über diese Stadtstaaten festgehalten haben. Vielleicht guckt man es aber jetzt mal erst etwas auf einer Karte an. So, wir haben hier eine Karte des Römischen Reichs, aber wichtig ist, dass wir nun einen Blick haben. Wir sehen das Mittelmeer. All die Länder so am Rande gehörten da zum Römischen Reich. Und hier dieser kleine Teil, dieser kleine Streifen, da lesen wir das Wort, Name der Stadt, Tyrus. Und diese Stadt erlangte Berühmtheit, als nämlich David plante, den Tempel in Jerusalem zu bauen. Da sagt er, ich brauche ja enorm viel Material aller Art. Vieles gibt es bei uns in Israel nicht. Und da half ihm ein König aus Phönizien, Tyrus, mit Namen Hiram. Und der stand auch dem König Salomo zur Verfügung. Der hat alles Mögliche geliefert, Zedernholz, ja, und kostbare Steine aller Art, Marmor und so weiter. Es war also sehr, sehr hilfreich, sodass da ein Freundschaftspakt so quasi zwischen diesen beiden Völkern bestand. Israel, Phönizien. Und da gab es sogar die Zeit, also vor allem der Salomo und der König Josaphat, die haben sogar daran gedacht, eine Flotte aufzubauen. Und da hat dieser Hiram aus Phönizien, ja, weil das ja ein Seevolk war, die haben dem Salomo und dem Josaphat geholfen, eine Flotte aufzubauen. Das war in der Gegend, heute ist da der Ort Eilat, Ezion Geber, Golf von Akaba, hier am Roten Meer. Und da hat man gerätselt, wie haben die das damals gemacht, die großen Tarsis oder Tarschisch, Schiffe, die die gebaut haben, die hatten mitunter hunderte von Ruderern auf drei verschiedenen Ebenen. Und da gibt es zwei Lösungen, die man herausgefunden hat. Die haben diese Schiffsteile über Land dahin gebracht und erst dort am Roten Meer zusammengebaut. Dann hat man aber entdeckt durch die historische Forschung und archäologische Nachweise, dass die Phönizier da von diesem Streifen schon Reisen gemacht haben, nicht nur durchs ganze Mittelmeer, die haben sogar die Straße von Gibraltar durchquert und haben im westlichen Teil von Spanien, in der Gegend von Cadiz, haben die Niederlassungen gegründet. Und ganz berühmt wurde ja später im nördlichen Afrika, also im heutigen Tunesien, diese alte berühmte Stadt Karthago. Eine Gründung der Phönizier. So, und diese Phönizier, obwohl die in einem so guten Verhältnis waren mit Israel, waren die aber doch etwas eifersüchtig. Sie haben also den Schifffahrtsweg beherrscht. Das heißt also, die Warentransporte von Kleinasien nach Ägypten und so weiter, das ging auf der Seeroute in den Händen der Phönizier nach Süden. Aber auf der Landzunge Israel bis runter zum Sinai, da gab es Karawanenstraßen. Und diesen Handel hatten die Israelis in Händen. Und da ist nun Folgendes passiert. Als Nebukadnezar, der babylonische König, Juda eroberte, Jerusalem zerstörte, da haben diese ehemaligen Freunde, diese Phönizier, diese Einwohner von Tyrus, Entschuldigung, die haben dann in höhnischem Gelächter sich gefreut über den Niedergang Israels, statt das zu bedauern, was mit ihren ehemaligen Freunden passiert ist. Und das schauen wir uns mal an in Hesekiel. Das sind drei Kapitel, die sich damit beschäftigen. Hesekiel 26, 27 und 28. Hesekiel 26 fängt an, und es geschah im 11. Jahre, am 1. des Monats, da geschah das Wort Jehovas zu mir also: Menschensohn, darum, dass Tyrus über Jerusalem spricht: Haha, zerbrochen ist die Pforte der Völker, sie hat sich mir zugewandt, ich werde erfüllt werden, sie ist verwüstet. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich will an dich, Tyrus, und ich werde viele Nationen wider dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen. Und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zu einem kahlen Felsen machen, ein Ort zum Ausbreiten der Netze wird es sein, mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr Jehova, und es wird den Nationen zur Beute werden. Und seine Töchter, die auf dem Gefilde sind, werden mit dem Schwerte getötet werden. Und sie werden wissen, dass ich Jehova bin. Denn so spricht der Herr Jehova, siehe, ich werde Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige von Norden gegen dich bringen. Und so weiter. Also, die Kritik des Propheten gegen diese Stadt Tyrus beginnt mit der Scharfkritik gegen die Schadenfreude. Und das ist uns ja als Christen wahrscheinlich klar, eine der schlimmsten, der miserabelsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, ist, wenn er Schadenfreude empfinden kann und diese Schadenfreude auch noch zum Ausdruck bringt. Wie von Gottes beurteilt wird, das können wir auch uns mal anschauen, also im Buche Sprüche. Da hat nämlich Salomo mal dazu etwas geäußert. Sprüche Kapitel 17. Sprüche 17, Vers 5, da steht: Wer des Armen spottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer über Unglück sich freut, wird nicht für schuldlos gehalten werden. Also gemäß diesem Grundsatz war das natürlich ein Frevel, was Tyrus da begangen hat. Ja, gejubelt, jetzt geht's uns besser. Und begleitend dazu war natürlich auch, dass diese Phönizier sofort gemerkt haben, wir profitieren. Die sind wirtschaftlich weg. Jetzt geht alles durch unsere Hände. Dann wird auch noch gegeißelt von anderen Propheten in der Bibel, vor allem von Amos, dass diese Phönizier, diese Leute von Tyrus, in der Zeit nach dem Tode Salomos begonnen haben, heimlich auch Israeliten zu kidnappen und haben die dann als Sklaven für gutes Geld verkauft. Es wird also auch von den Propheten kritisiert. Das könnten wir alles nachsehen. Also ich will damit nur sagen, eine Fülle von Gründen, warum Gott entschieden hat, ja, auch diese werden für ihre Schandtaten büßen. Es wurde vorausgesagt von Jesaja, von Jeremia, am umfassendsten von Hesekiel und dann auch von den kleinen Propheten Amos, Joel und später, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, auch von Sacharia. Interessant ist aber, dass in dem, was wir gelesen haben, steht, dieses Tyrus, das war eine befestigte Stadt, die wird so zerstört, ja, dass die Felsen, die da übrig bleiben, die Steinblöcke und so weiter, nur noch einem Zweck dienen werden. Die Fischer werden ihre Netze darüber ausbreiten zum Trocknen. Also mit anderen Worten, die Stadt, die wird vernichtet, so total, dass nichts mehr bleibt. Und dann haben wir auch gelesen, wen würde Gott beauftragen? Nebukadnezar war mit Namen genannt in der Prophezeiung. Nebukadnezar. Und die Geschichte bestätigt, und das schildert vor allem Josephus Flavius, dass dieser Nebukadnezar mit einem gewaltigen Heer anmarschierte. Aber es war nicht so leicht. Der hat 13 Jahre lang Tyrus belagert. 13 Jahre lang. Und jetzt war das Hochproblematische noch, dieses Tyrus war eine Doppelstadt. Da gab es eine Landstadt, die also auf der Landmasse aufgebaut war und vorgelagert dieser Landstadt knapp einen Kilometer entfernt im Meer war eine Inselstadt Tyrus. Und da haben diese cleveren Phönizier natürlich, als der Nebukadnezar die Belagerung da aufgezogen hat, viele ihrer Schätze wohin geschafft? An diesen angeblich sicheren Ort, die Inselstadt. Und Nebukadnezar ist es nicht gelungen, also diese Inselstadt zu erobern. Der hat also nach 13 Jahren festgestellt, Tyrus, die Landstadt, hat kapituliert, aber was wir jetzt erobert haben, unser Lohn für all unsere Mühe, das ist ja fast gar nichts. Und da fällt jetzt auf, dass der Prophet auch das berücksichtigt hat. Der war ja, dieser Nebukadnezar, auserkoren worden als göttliches Werkzeug, um das Strafgericht durchzuführen. Und da entscheidet Gott und lässt es durch den Propheten sagen, im Kapitel 29 Hesekiel, dass als Entschädigung für das, was Nebukadnezar in Tyrus nicht bekommen hat, er Ägypten erobern darf. Und dann ist also anschließend, 2-3 Jahre später, der Nebukadnezar mit seiner Armee losgezogen, in Ägypten eingefallen und hat also das Land dort als Entschädigung quasi erobert. So wie der Prophet es vorausgesagt hat. So, dieser Teil war soweit geschehen. Aber die Inselstadt, die hat noch floriert. Und denkt mir dran, die Zeit von Nebukadnezar, da müssen wir ja ansetzen, Zerstörung Jerusalems 587 vor unserer Zeit, nicht 607, sondern 587 vor unserer Zeit. Und ein paar Jahre später war also dann Tyrus dran und dann auch der Einfall in Ägypten, also nach dieser Zeit. Aber noch einmal sei gesagt, Mitte des 6. Jahrhunderts ist das. 567, so um diese Zeit. Und da fällt jetzt auf, dass nach dem Exil in Babylon der Prophet Sacharja aufs Neue Warnungen abschießt gegen Tyrus. In dem Fall aber hat er nur eines im Sinn, die Inselstadt. Und der Alexander der Große, der ist in dieser Zeit nach Sacharia, also 200 Jahre später, mit seiner Armee nach Süden auf seiner Route Richtung Ägypten, natürlich auch eingeschwenkt die Küste entlang am Mittelmeer. Und da war dieses Tyrus, das sich ihm nicht ausgeliefert hat. Und dieser Alexander der Große ließ dann nicht lange mit sich rumfackeln. Der hat gesagt, gut, diese Inselstadt, die hat der Nebukadnezar nicht erobern können, mir muss das gelingen. Und dann ließ der vom Land aus einen 60 Meter breiten Damm bauen, fast einen Kilometer lang, muss man sich vorstellen. Und da haben die natürlich Material gebraucht. Und da ist genau das erfüllt worden. Die Überreste der zerstörten Landstadt, die hat man genommen, den letzten Staub zusammengekratzt, um diesen Damm fertigzustellen und dann die Inselstadt zu erobern. Auch das war nicht leicht. Diese Inselstadt Tyrus, die hatte Mauern mit einer Höhe von 46 Metern. Und das vom Wasser aus oder so einem schmalen Landstreifen und so einer schmalen Mole da einzunehmen, nicht einfach. Und da hatte Alexander der Große Angriffstürme bauen lassen, die noch diese 46 Meter überragt haben. Und dann ist es ihm gelungen, die Inselstadt zu erobern und zu zerstören, sodass sich auch da der letzte Teil der Prophezeiung der Bibel erfüllt hat. Und er hat damals, das berichtet auch die Geschichte, der Josephus hat es festgehalten, da sind also 8000 Menschen getötet worden. Da wurden 2000 von dieser Inselstadt an Marterpfählen zu Tode geröstet und 30.000 Überlebende in die Sklaverei verkauft. Bergwerke in Ägypten, Bergwerke Sardinien und so weiter. Also eine Erfüllung, die unwahrscheinlich treffsicher war, akkurat, präzise und genau. Es ist also das Auffallende. Allein also dieser Stadtstaat, wenn man sich das mal so überlegt. Es mag der eine sagen, ja, gibt es da so die absolute Sicherheit über all die Details? Und da gab es Clevere, die haben herausgefunden, dass die Weltgeschichte eigentlich, obwohl sie so vieles schildert über Babylon, nie etwas erwähnt hat über Nebukadnezars Feldzug nach Ägypten. Da haben die gesagt, ah, erfundene Story. Aber man weiß ja, Archäologie steht nicht still. Es werden immer wieder neue Dinge entdeckt. Und inzwischen hat man eine babylonische Keilschrift, eine einzige, die das belegt. Und dann hat man aus Ägypten die sogenannte Amesis-Stele gefunden. Die ist heutzutage noch aufbewahrt in dem Museum in Assuan. Und da wird berichtet, ein Fall der Babylonier, ja, dieser verhassten asiatischen Völker, ja, die also Ägypten angegriffen und zerstört haben. Das ist für mich besonders interessant. Ich habe einen Freund in München, einen Doktor der Geologie, der mich mal anrief und sagte zu mir, ja, ich studiere gerade so ein bisschen das Thema Prophezeiungen und da ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich gar nichts an prophetischen Aussagen, die sich wirklich erfüllt haben. Entweder es ist erfunden oder es ist im Nachhinein geschrieben worden. Und da führte das an, dieses Beispiel Nebukadnezar. Ich war natürlich sehr erfreut, als ich ihm da Paroli bieten konnte, bitte vertraut werden mit den neuesten archäologischen Erkenntnissen, weil dadurch das gefestigt wird. So, und mit diesem Argument jetzt Im Nachhinein ist das vielleicht alles so geschrieben worden. Vielleicht sind diese biblischen Bücher, vor allem das Buch Daniel, ja gar nicht so uralt. Das ist erst geschrieben worden, nachdem sich das erfüllt hatte, beziehungsweise der Schreiber hat es so formuliert, als wäre es eine Prophezeiung. Im Grunde genommen war er ein Nacherzähler. Das haut natürlich auch wieder nicht hin. Zunächst einmal weiß man, Jesus Christus hat ja auch das Buch Daniel zitiert, wo auch eine Fülle von Prophezeiungen stehen. Und da hat er gesagt, achtet auf den Propheten Daniel, Matthäus 24, 15. Der hat nicht gesagt, Daniel, der Nacherzähler. Ja, er sprach vom Propheten Daniel, ja, hat es zitiert. Und dann hat man in Verbindung mit den Funden in den Höhlen von Qumran auch Bruchstücke gefunden, vor allem der prophetischen Bücher. Man hat nämlich herausgefunden, diese Qumran-Leute waren besonders an allem Prophetischen interessiert. Und da sind 7 Fragmente, Bruchstücke dabei, allein vom Buch Daniel. Und gemäß den Datierungsmethoden stammen die aus dem Jahr ungefähr 200 vor unserer Zeit. Das haben unabhängige Forscher in USA, Frankreich, Großbritannien festgestellt. Ja, auch wenn man da kleine Spielräume noch einräumen würde, also jedenfalls lange vor der Zeitenwende, waren diese Bücher existent. Und dann ist auch interessant, als man die Septuaginta, die griechische Bibel, die griechische Übersetzung geschaffen hat, 280 vor unserer Zeit, da hat man damals nicht gesagt, das Alte Testament besteht nur aus der Tora, den 5 Büchern Moses. Nein, da hatte man das ganze Alte Testament in Angriff genommen, von Genesis, 1. Mose bis Maleachi. Damit ist auch der Beweis erbracht, diese prophetischen Bücher bestanden längst auch in dieser damaligen Zeit. So, und wenn man je mit diesem Argument konfrontiert wird, schmücken sich natürlich viele, ich möchte sagen, Pseudowissenschaftler, indem sie einen Ausdruck gebrauchen, Vaticinium ex eventu, nennt sich das. Das heißt also, Ereignisse, die da geschildert werden, im Nachhinein verfasst. Ja? Und damit wollen sie die gesamte biblische Botschaft entwerten, weil die von der These ausgehen, es gibt überhaupt keine Prophezeiungen. Und wenn man in der Lage jetzt ist, sich Beispiele dieser Art anzuschauen, leider aus Zeitmangel können wir nicht in mehr solche Details gehen, dann ist das Bild natürlich ganz anders. Und das erinnert dann an eine ganz wichtige Aussage Jesu. Schauen wir mal in Johannes 14. Johannes 14, Vers 29. Es war im Gespräch mit seinen Jüngern und da sagt er unter anderem in Vers 29, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, ihr glaubet. Also mit anderen Worten, Jesus will seinen Jüngern die Lektion erteilen, ich sage euch die Dinge voraus, und wenn ihr euch daran erinnert, wenn das alles mal so kommt, dass ich euch das gesagt habe, was ist dann die Folge? Das stärkt, bildet Glauben. Ja? Das heißt also, Glaube ist dann gegründet auf Tatsachen. Und das ist ja auch die Formulierung der Schlachterbibel in Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es, was ist Glaube? Glaube ist nicht ein naives Fürwahrhalten von Dingen, die man sich erträumt. Die Formulierung bei der Schlachterbibel heißt da, ist eine Überzeugung von Tatsachen. Ich muss nur die Tatsachen kennen. Wenn ich also keine Ahnung habe von historischen Dingen, muss ich mich entweder zurückhalten und stille sein oder muss akzeptieren, jawohl, hier Voraussage, jawohl, hier Erfüllung. Und das war auch das Kriterium, das ist eigentlich gar nicht neu, was Jesus hier ausgesprochen hat, was auch schon Jesaja verkündete, Jesaja Kapitel 41. Jesaja 41, Vers 21 und folgende. Bringt eure Rechtssache vor, spricht Jehova. Bringt eure Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das zunächst kommende, was es sein wird. Verkündet, damit wir es zu Herzen nehmen und dessen Ausgang wissen, oder lasst uns doch das Künftige hören. Ja, also mit anderen Worten, das wahrhaft Göttliche ist die Exaktheit der Voraussage über zukünftige Dinge. Und es ist interessant, dass man weiß aus dem frühen Christentum, dass die ersten Christen auf dieser Basis versucht haben, Menschen für das Christentum zu gewinnen. Sie haben nicht einfach gesagt, Glaube, ja, und wir haben Recht und wir wissen alles nichts. Ja. Da wird berichtet im frühen Christentum, dass die Zuhörer ermuntert wurden, sich mit den Voraussagen vertraut zu machen und zu erkennen, das ist alles so gekommen. Und das ist das eine eigenartige und einmalige Merkmal der Bibel, des Wortes Gottes. Und da gibt es die Schilderung, Alex wird es kennen, von Justinus der Märtyrer, Mitte des 2. Jahrhunderts, also kurze Zeit nach dem Tod des Apostels Johannes. Das war ein Mann, der stammte aus Samaria und der hatte zum Ziel, er wollte alle Philosophen, Schulen der Welt kennenlernen. Und da ist er gewandert, wie man sagt, von Pontius zu Pilatus, von den Stoikern zu den Epikureern, hat sich mit allen vertraut gemacht. Und er war hinterher dann so enttäuscht und entmutigt. Und da ist er eines Tages am Abend spät am Strand spazieren gegangen. Und da begegnet ihm ein alter Fischer, ein alter Mann. Und die kommen ins Gespräch. Und dieser alte Mann war ein Christ. Und dem Christen, diesem einfachen Mann, gelingt es auf der Basis bei Besprechungen von Prophezeiungen, dem Justinus beizubringen, die Bibel, Gottes Wort, ist einmalig. Also damals natürlich vor allem die Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Und er hat dann sofort verstanden, was ist da im Vergleich dazu Platonismus gegenüber der Botschaft der Heiligen Schrift. Und die ersten Christen, die haben natürlich so operiert, mit Überzeugungskraft. Und da steht zum Beispiel, als der Apostel Paulus als Christenverfolger gerade bekehrt worden war, in der Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 22. Das ist vielleicht eine Stelle, die wir uns mal noch anschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 22. Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Da steht, indem er bewies. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist ein Wort, das heißt logisch beweisen. Und for our American friends, there's an American Bible, the so-called New World Translation. They say this scripture logically he proved. Also das wird übersetzt in dieser amerikanischen Übersetzung. Logisch hat er bewiesen. Folgerichtig. Der hat also nicht nur was daher gesagt, sondern hat gesagt, so ist das Und das ist der Beweis. Und das ist die Art, wie Christen in der Frühzeit argumentiert haben und wie auch heute man als Christ in der Lage sein kann, anderen zum Glauben zu finden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und bei den ersten Christen, wo dann die prophetischen Gaben gewirkt haben und auch weiterhin neue Prophezeiungen ausgesprochen wurden, da war natürlich wichtig, meine Güte, wenn da so Propheten auftreten, da passiert ja, der eine redet so, der andere so. Es gibt ja auch falsche Propheten. So Allah, wie Luther mal gesagt hat, der Teufel äfft ja alles nach. Ja? So, und da war es wichtig, dass man weiß, dass bei den Gaben des Geistes Gottes es damals nicht nur Zungenreden gab, Wunderheilungen und so weiter. Da wird eine Gabe genannt, die meistens völlig untergeht. Da steht die Gabe zur Unterscheidung der Geister. Ja? Die Gabe zur Unterscheidung der Geister. Das heißt, es gab in der christlichen Urgemeinde befähigte Männer, gelenkt, geführt durch den Geist Gottes. Die konnten unterscheiden, ist das etwas Inspiriertes von Gott oder eine Verfälschung, ein Nachgeäffe des Teufels. Das war also eine ganz wichtige Funktion. Und jetzt kann man auch begreifen, warum der Apostel Johannes dann geschrieben hat, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1, prüfet die Geister, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und damit meint er nicht, dass ein Christ Geister in dem Sinne prüft, indem er sich dem Spiritismus vielleicht zuwendet, ja, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Nein, da ist es wieder so, wie eine andere amerikanische Übersetzung sagt, Edgar Goodspeed, inspired utterances, also inspirierte Äußerungen. Das heißt also, wenn wir was hören über sogenannte Prophezeiungen, ob von Nostradamus, selbst von der Hildegard von Bingen, was da alles heutzutage präsentiert wird, haben wir als Christen die Pflicht, prüfet die inspirierten Äußerungen, ob sie von Gott sind oder nicht. Und wie können wir das prüfen? Wir haben die Heilige Schrift. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 4, lernt an uns die Regel, geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Also der Maßstab, der Rahmen der Bibel wird angelegt. Wenn also jemand mit einer Botschaft kommt, mal drastisch ausgedrückt, die Trinität ist die Zentrallehre des Christentums und es hat mir Gott eingegeben in einem Traum, dann weiß der Christ, der sorgfältig die Heilige Schrift studiert hat, das stimmt nicht mit dem Willen, mit dem Worte Gottes überein. Prüfe die Geister, gewogen und zu leicht erfunden, also abgetan. Ich hätte noch eine ganze Menge von Beispielen, aber die Zeit ist abgelaufen und ich habe schon Zeichen bekommen. Aber ich möchte wenigstens noch einen Moment pausieren, um vielleicht zu Fragen Gelegenheit zu geben. Sollen wir eine richtige Pause erst machen? Nee, also...